Liebe Freunde, willkommen zum zweiten Teil der Sonderausgabe meines Podcasts. Im ersten Teil habt ihr erfahren, wie es dazu kam, dass ich als ernsthafter Autor mich entschied, Fantasy- und Science-Fiction-Genre-Literatur zu schreiben und mein Projekt nun mit Unterbrechungen seit 35 Jahren verfolge. Heute werde ich euch erzählen, wie sich mein Brautschau-Projekt in den letzten Jahren entwickelte, bis es mir fast über den Kopf wuchs. Beginnen möchte ich aber auch diesmal wieder mit einem Musikstück, das mein Freund Heinz Christian für diesen Podcast komponiert hat. Es ist das Thema von Strife, dem Erzabbas von Stabsang und Gründer der Mönchsrepublik Italmar. Wie diese Figur, die ich eigentlich für einen ganz anderen Text entworfen hatte, in Brautschau gelangte, erzähle ich euch später. Ich startete im August 2013 auf meinem noch jungen Blog Aber ein Traum mit der erstmaligen Veröffentlichung meines Fantasy- und SF-Fragments Brautschau, das ich bereits 25 Jahre vorher begonnen und nie fertiggestellt hatte. Es sollte noch einmal fast 4 Jahre bis ins Frühjahr 2017 dauern, bis ich den beendeten Roman als das erste meiner Werke im Eigenverlag veröffentlichte. Doch bis es soweit war, lagen noch viel Arbeit vor mir und einige Felsbrocken auf dem steinigen Weg. Fayaba. Bereits nach wenigen Fortsetzungen war es mit dem einfachen Copy and Paste vorbei. Bereits im zweiten Kapitel der Geschichte klaffte eine große Lücke. In ihm trifft der Brautwanderer Half in dem Gasthof zum freundlichen Becquerel zuerst auf den französisch radebrechenden Kaufmann Jules und dann auf den mysteriösen Geschichtenerzähler Sahar. Der Mönch aus Italmar hat in dem Gasthof einen Auftritt und gibt ein Märchen zum Besten, doch genau das fehlt in meinem Urtext. Mir war damals einfach nichts Passendes eingefallen. Das konnte nicht so stehen bleiben. Diese Lücke musste gefüllt werden. Doch auch diesmal tat ich mir schwer damit, ein Märchen zu schreiben. Also bestahl ich mich einfach selbst. Ich stieg erneut tief hinab in die Katakomben, in denen ich aufgegebene Texte, Fragmente, Gedichte, Skizzen und Einfälle lagere und wurde tatsächlich auf inzwischen gelbstichigen Seiten fündig. Mir kam eine der schlimmsten meiner Jugendsünden in die Hände, mein Kampf um Utgard. Mit 15 hatte ich Felix Dahns germanische Göttersagen gelesen und unverfroren einen gewaltigen Fantasy-Epos begonnen, der in den Tagen nach Ragnarök, also nach dem Weltuntergang, spielt, wie er in der Edda berichtet wird. Schließlich war der Tag gekommen, an dem sich das Schicksal der Welt erfüllen sollte, begann mein Werk. Die Asengötter sind tot. Die Wölfe Hati und Skalli haben den Mond, Mani, gefressen und die Sonne verdunkelt, die Welt erstickt im Finnbul-Winter. Das Schicksal der Welt, und dies ist nun mein Beitrag, liegt in den Händen des Findelkindes Dreif, des letzten Abkömmlings der alten menschlichen Könige von Midgard. Unter meiner Feder, der eines pubertierenden, dicklichen und pickligen Jungen, der keine Freunde hatte und seit er lesen und schreiben lernte, nur eines wollte, ein berühmter Schriftsteller sein, wurde das Ganze zu einer faschistoiden, misogynen und kruden Mischung aus der Edda, dem Herrn der Ringe, den Shannara-Chroniken, Conan und vielen anderen Einflüssen, die ich in ihrer Fülle gar nicht aufzählen kann. In diesem Alter war ich maßlos. Ich bastelte mir eine gigantische Welt und wollte 1000 Romane und kürzere Texte über sie schreiben. Selbstverständlich gelangte ich nie über ein paar Seiten hinaus. Ich vollendete allerdings 2 Texte, die ich später beide überarbeitet in Brautschau übernahm und sie von Sahar erzählen lasse. Eine Geschichte ist das Märchen von Fayaba, der schlafenden Schönheit in ihrem Eissarg. Die andere ist die von Streifs Begegnung mit Sadon, der auch schon im Märchen erwähnt wird. Erson. Auf diese Weise gelangten einige Figuren und Handlungsstränge in die Welt von Brautschau, die ich in den ursprünglichen Plot hineinpuzzelte. Während ich mich intensiver mit der Geschichte auseinandersetzte und mein Vorrat an Fortsetzungen für den Blog immer karger wurde, bemerkte ich auch einige Motivationslöcher. Das größte betraf den Kaufmann Jules, der unbedingt in die verseuchten jenseitigen Lande und dort in die Ruinenstadt Pars gelangen will. Dass er nur ein Schatzjäger ist, war mir nun zu schwach. Ein anderer Grund musste her. Ich schrieb Jules eine Ursprungsgeschichte auf den Leib. Auf diese Weise erhielt Meister Siebenharts Geheimnis seinen Titel und seinen Prolog, der selbst die Länge eines kleinen Romanes hat. Mit diesem Prolog, der 20 Jahre vor der Hauptgeschichte spielt, hatte ich genug Vorrat für meine Blog-Fortsetzungen und verknüpfte die Fayaba-Geschichte mit dem Rest. Nebenzu fing ich dann an, im 5. Kapitel weiterzuschreiben, das ich vor 35 Jahren abgebrochen hatte und die 2. Hauptfigur Heather Sanft einführt. Karukura. Beim Überarbeiten meines alten Textes stieß ich im 4. Kapitel auf den folgenden Satz. Diese goldene Münze, auf der im Halbprofil Regnor Raoul IV. Abgebildet war, jener kürzlich in Karukura ermordete Herrscher de la Marque, sie ersetzte den Verlust des eigenen Geldes um ein Vielfaches. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich vorhatte, als ich das damals schrieb. Der Regnor wird im Urtext nicht noch einmal erwähnt. Doch dies war die Gelegenheit, einen buchstäblich verlorenen Text von mir zum Leben zu erwecken. Die Geschichte von der Stadt Pardais, die Flüchtlinge unter 1000 Gefahren erreichen wollen, weil sie glauben, dass Pardais das Paradies sei. Sie leben in einer grausamen Diktatur und werden von einem namenlosen Herrscher geknechtet. Das etwa 150 Seiten starke, zynische Original, das ich ungefähr mit 20 geschrieben hatte, hatte ich damals tatsächlich in einem Café vergessen und nie mehr wiedergefunden. Es ist sicherlich einer der bittersten Verluste, die ich hier als Autor verkraften musste. Aber nun bot sich mir die Gelegenheit, das Buch noch einmal zu schreiben. Die Idee zum Weg, der in den Tag führt, war geboren und ich begann neben Meister Siebenhardt auch an der Prequel-Story Karukura zu arbeiten, in der Jules und Saha ihr Unwesen treiben und darin mit Miladi Dajever, eine Hauptfigur der Siebenhardt-Fortsetzung Fayabas Erwachen, eingeführt wird. Miladi habe ich übrigens direkt bei den 3 Musketieren gestohlen, so wie der Wesir Ömer Sutt die Comicfigur Isnogut und Lakshmi Assekr Aladdin als Vorbild haben. Was in allen Fällen niemand bemerkte. Thank you. weiß nicht, ob es mir in meiner verbleibenden Lebenszeit gelingen wird, alle fest projektierten Romane und Erzählungen des Brautschauzyklus, das sind mindestens 8 Romane, zu schreiben und fertigzustellen. Ich ziehe meine Kreise um Brautschau. Ich weiß nicht, wird mir der letzte Kreis gelingen, aber versuchen will ich ihn. Um Marieke zu zitieren. Zurückschauend zeigt sich also, an Brautschau zu schreiben oder es zu lesen, das ist ein wenig wie auf einem alten Handy Snake zu spielen. Es nimmt kein Ende. Der Schwanz der Schlange wird immer länger. Es gilt immer noch etwas hinzuzufügen. Und wenn es nur die Illustrationen sind, die ich für diesen Podcast mache, oder die Musik von Heinz Christian, der die Stimmung der Bücher kongenial einfängt, aber leider wenig Beachtung findet. So sind nicht nur meine Jugendsünde Kampf um Utgard und der verlorene Roman Der Weg, der in den Tag führt, in die Geschichte eingeflossen, sondern auch weitere Fantasy- und SF-Projekte und Fragmente, die ich mit 18 oder 19 entwickelte, aber nie ausführte. Zum Beispiel die Zauberlehrlingsbücher, die bis auf ein einziges kurzes Einstiegskapitel bislang nur in meinem Kopf existieren und inzwischen ebenfalls Teil von Brautschau sind. Die Handlungsstränge um die unsterblichen Asteorphen und die Stäbe der Macht stammen aus meinen Entwürfen für diesen Fantasy-Roman, dessen Haupthandlung spielt 10 Jahre vor Meister Siebenhards Geheimnis und erzählt unter anderem von Jules als Mönch in Italmar und von Sahas Jugend. Sie muss allerdings noch geschrieben werden, irgendwann. Der geheimnisumwitterte Sahar ist der erste diverse, nicht binäre Charakter, der in meinen Geschichten auftaucht. Dass ich ihn schon vor 35 Jahren so entworfen habe, ist bemerkenswert. Da war ich wohl mal wieder meiner Zeit voraus. In Brautschau ist Homosexualität normal und die Völker haben sich so durchmischt, dass es kaum mehr blonde Menschen mit weißer Hautfarbe gibt. Hier wollte ich mich bewusst von rassistischen Fantasy eben wie Herr der Ringe abheben. Meine überlebenden Lande sind generell auch keine mittelalterlichen Feudalstaaten. Man lebt in einer Zeit der Aufklärung, in der es seit der Entdeckung des sogenannten Verne-Kodex schnelle technische Fortschritte und republikanische Regierungen gibt. Sieht man einmal von der Weltuntergangssekte der Mönche von Italmar ab, spielt Religion eine untergeordnete Rolle. Es wird in mehreren Varianten eine trauernde weibliche Gottheit angebetet, die allerdings keinerlei Einfluss auf die Welt nimmt. Die Rolle des Teufels hingegen hat Inet, eine Netzwerk-KI, die vor 6800 Jahren für den Absturz von Teilen des Mondes auf die Erde gesorgt hat und noch immer in den Computern lauert. Doch wie Alice, der Märchenerzähler, sagen würde, dies ist eine Geschichte vor der Geschichte und soll an einem anderen Tag erzählt werden. Aber nun ist es genug mit Genese, Exegese und Hermeneutik meines Fantasy-Zyklus, der in erster Linie unterhalten soll. Mein Weg als Autor hat mich also an einen Punkt gebracht, an dem ich Unterhaltungsliteratur produziere. Auch mein zweites Standbein, die bei meinem Publikum fast noch beliebtere fantastische Trilogie in 5 Bänden Dr. Geldsamers erinnerte Memoiren, kann grob diesem Genre zugerechnet werden. Ist es wirklich das, was ich wollte, als ich mich auf den langen Weg machte, als Geschichtenerzähler mein Leben zu verbringen? Habe ich damit nicht meine ernsthafte Literatur desavouiert und sie abgewertet, weil sie ja jetzt nur aus der Feder eines Fantasy-Schreiberlings mit zu viel Eingeltungskraft stammt und deshalb gar nicht gut sein kann? Wer will schon von George R. R. Martin oder anderen einen belletristischen Roman lesen? Habe ich damit nicht eine Leserschaft verschreckt, die nicht glauben mag, dass ein U-Autor auch gelungene E produzieren kann und umgekehrt? Beide in sich vereinen, das geht wahrscheinlich nur, wenn ich unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichen würde. Das machen einige Autoren, wie zum Beispiel J.K. Rowling, die unter dem Namen Robert Galbraith Krimis schreibt. Letzte Fragen. Habe ich an meinen literarischen Werken gerecht gehandelt und mein schriftstellerisches Talent an Minderwertiges verschenkt, als ich sie beiseite schob? Hat Brautschau überhaupt eine raison d'être? Egal wie die Antworten ausfallen, der Entschluss ist getroffen und an der Wegkreuzung, falls es je eine gab, bin ich eben in die Richtung Fantastik abgebogen. Das ist der Status quo. Eine bewusste Entscheidung war das nie, sondern eine Charakterfrage. Vielleicht auch nur eine Weltflucht. Dies war die zweite Sonderausgabe meines Podcasts Brautschau. Die Texte sind gesprochen von Nikolaus Klammer, die Musik besorgte wie immer Heinz Christian. Habt eine gute Zeit, auf Wiedersehen, Servus, bis bald. Euer Nikolaus.